Ja, wir haben am Anfang des Gottesdienstes schon gesungen. Heute feiern wir. Heute ist tatsächlich ein Festtag. Ein junger Mann bezeugt in der Taufe, dass er seinen Weg mit Jesus Christus gehen will. Ich kenne ihn schon seit einigen Monaten. Wir hatten gemeinsam Taufunterricht. Er war der Übersetzer bei diesem Taufunterricht. Das heißt, ohne ihn lief da gar nichts, weil die deutsche Sprache bei den anderen noch nicht so weit fortgeschritten war, wie es bei ihm ist. Und heute darf ich ihn taufen. Taufe, das war am Beginn der Kirchengeschichte der sichtbare Schritt in die Lebensgemeinschaft mit Gott und in die christliche Kirche. So wird vom Pfingsttag, dem Tag, an dem christliche Kirche entstand, jetzt hätte ich bald das Brillenetui als Fernbedienung genommen, vom Pfingsttag wird Folgendes berichtet. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Probleme. Eine riesige, 3000 Personen. Ja, dieser Versprecher war nicht mit Absicht, aber vielleicht steckt da manchmal ein bisschen Wahrheit dahinter. Ich hatte schon im Kopf, die hatten ein riesiges logistisches Problem. Mit 3000 Neuen in der Gemeinde, man stelle sich das einmal vor. Aber irgendwo darf man sich das trotzdem wünschen. Auch über die ersten Christen aus der Volksgruppe der Samariter wird in der Apostelgeschichte erzählt. Jetzt will er nicht mehr. So, da heißt es, doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben, und Männer und Frauen ließen sich taufen. Der gleiche Philippus, ein Diakon der Jerusalemer Gemeinde, sprach nicht lange danach mit einem äthiopischen Minister, der wahrscheinlich zum Judentum übergetreten war, über den christlichen Glauben. Er erklärte ihm, so schreibt Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, die gute Nachricht von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch, der begonnen hatte, Jesus zu vertrauen, sich taufen ließ. Durch den Glauben wurden sie Christen. In der Taufe wurde das öffentlich besiegelt. Später, als immer mehr Menschen Jesus glaubten, die aus ganz anderen religiösen Hintergründen kamen und von dem Gott, der uns durch Jesus begegnet, noch wenig oder gar nichts wussten, begannen die Christen ihnen, wie Philippus das ja auch schon mit dem Äthiopier getan hatte, den christlichen Glauben ausführlicher zu erklären. Menschen sollten ja nicht nur nominell zum christlichen Glauben übertreten. Sie sollten wissen, was christlicher Glaube ist und vor allen Dingen in eine Lebensbeziehung mit Jesus eintreten, denn christlicher Glaube ist nicht zuerst Wissen, sondern Beziehung. So schildert Jesus das auch in einem Gleichnis, das wir im 21. Kapitel des Matthäusevangeliums finden. Dort heißt es so: Das haben wir jetzt nur in einer Sprache, die andere hört und versteht ihr hoffentlich, die nicht lesen können. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Der Altbundeskanzler Konrad Adenauer, Menschen aus meiner Generation kennen ihn vielleicht noch, wird oft zitiert mit einem Satz, der vermutlich gar nicht von ihm stammt. Er soll einmal gesagt haben, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Er ist nirgendwo belegbar. Richtiger ist wahrscheinlich, was einer seiner Biografen, Franz Rodenz, schreibt, als ihm ein Kollege aus der CDU-Fraktion mit Entrüstung vorwirft, gestern, Herr Bundeskanzler, haben Sie noch einen ganz anderen Standpunkt vertreten, erwidert Adenauer mit sichtbarem Genuss an einer gewissen vertrackten Gemütlichkeit seiner Antwort, das kann schon sein, Herr Kollege. Aber man kann mich doch schließlich nicht daran hindern, alle Tage klüger zu werden. Und so war das auch bei dem einen Sohn, der zuerst gesagt hatte, nö, kann ich nicht, keine Zeit, keine Lust. Und dann sich entschied, es ist doch besser, er wurde klüger. In dieser Gleichnisgeschichte wird von einer Vater-Sohn-Beziehung gesprochen. Da ist nicht von Angestellten des Weingärtners die Rede, sondern von den zukünftigen Erben des Weinbergs. Da ist der Sohn, der erstmal keine Lust hat, dann merkt er, dass er sich selber schadet, wenn er seine Zukunft einfach vergammeln lässt und macht sich an die Arbeit. Er ist klüger geworden. Und da ist der andere Sohn, der vollmundig seine Arbeit zusagt. Aber es tut sich nichts. Es ändert sich auch nichts. Er hatte wohl eine falsche Vorstellung vom Vater. Er konnte, wollte, fühlte sich auch nicht danach, das zu tun, aber er meinte, dass die Beziehung zu seinem Vater kein Nein aushält. Er konnte nicht ehrlich sein. Für ihn war der Vater vor allem Autorität, der gegenüber man gehorsam sein muss, oder man muss zumindest so tun, als wäre man gehorsam. Vermutlich hätten wir die Frage Jesu, wer hat denn nun wirklich den Willen des Vaters getan, alle genauso beantwortet. Natürlich hat der Erste getan, was der Vater wollte. Der Zweite hat nur gesagt, dass er es tut. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Gespräch mit Führern der jüdischen Religion. Er hatte kurz zuvor Menschen, die im Tempel Geschäfte machen wollten, aus dem Tempel geschmissen. Er hatte dort Menschen geheilt, sich von kleinen Kindern zujubeln lassen zur Ärgernis derer, die lieber ein bisschen Ordnung hatten. Und jetzt lehrte er im Tempel. Sie hatten ihn gefragt, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? In der anschließenden Diskussion erzählt Jesus dann dieses Gleichnis, das wir gerade gehört haben. Er macht deutlich, nicht das Gesprochene, nicht das Bekenntnis ist entscheidend, sondern die Beziehung zum Vater. Im Gleichnis erleben wir den Sohn, der vollmundig seine Arbeit verspricht. Für Jesus stellt er die religiösen Führer dar, denn am Schluss vergleicht er sie ja damit. Johannes, der Mann aus Israel, von dem er da spricht, der das Kommen des Messias, das im Judentum erwarteten Gesandten Gottes, ankündigte, der das Reich Gottes beginnen lässt und der Jesus in diesem Mann erkannte, hatte zur Umkehr zu Gott gerufen. Das war den religiösen Führern wohl ein bisschen zu viel oder zu fromm. Sie wollten lieber Gesetze und Regeln in den Vordergrund stellen und machten gerne große Worte. Jesus macht klar, das Entscheidende ist gar nicht, was du sagst. Das Entscheidende ist, dass du bereit bist, mit dem Vater zusammenzuarbeiten. Die Beziehung zu Gott gestaltet sich nicht nach dem Muster, tu dies und das, damit du mir gefällst und mein Sohn oder meine Tochter wirst. Dieses Muster prägt viele Religionen, nicht aber den christlichen Glauben. Jesus ließ nämlich den Vater sagen, mein Sohn, gehe heute in den Weinberg. Das ist ein Unterschied zu einem Chef, der Befehle erteilt. Der Vater bittet, hilf mir, weil du mein Kind bist, weil wir zusammengehören. Wir müssen miteinander leben und arbeiten. Gott nimmt die an, die mit ihm leben wollen, nicht die Helden, das haben wir letzten Sonntag gehört, nicht die Helden und Wissenden, sondern die Zweifelnden und Gescheiterten. Der zuerst beschriebene Sohn war ungefestigt. Er hatte Zweifel daran, was denn jetzt für ihn dran sei ob das gut wäre, da im Weinberg des Vaters zu arbeiten. Aber er war offen für Veränderung. Er erkannte seine erste Entscheidung als falsch und traf eine neue. Die Zolleinnehmer und Huren, die Jesus erwähnt, die Randgruppen der damaligen Gesellschaft, die Gottes Werte mit Füßen getreten hatten, machten das in vielen Fällen um Jesus herum auch. Sie änderten ihre Haltung. Das ist hier in dieser Übersetzung so gesagt, es ist das gleiche Wort wie bereuen, das auch im gleichen Gleichnis einmal anders übersetzt wird. Anders als die religiösen Führer, die gar nicht bereit waren, sich in Frage zu stellen. Sie wussten, was richtig ist. Sie waren die Rechtgläubigen und die anderen waren alle falsch. Jesus sagt, Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Und was hat das alles mit der Taufe zu tun? Taufe ist die Besiegelung der Beziehung zu Jesus. Wer getauft wird, zeigt, ich will mit Jesus leben. Gott sagt ihm zu, weil du mir vertraust, bist du mein Kind. Die Gemeinde sagt zu, wir glauben dir den Glauben. Du gehörst zu uns. Da darf man auch noch voller Fragen sein. Und manche werden wahrscheinlich noch in der Zukunft kommen. Da muss man nicht alles über den Glauben wissen. Da kann man sogar voller Fehler und Versagen sein. Da kann man gesündigt haben und dem Vater aus dem Weg gegangen sein, wie der eine Sohn. Er lädt immer wieder ein zur Umkehr. Darum ist Taufe nie eine Auszeichnung für besondere Frömmigkeit und Treue Gott gegenüber, sondern das Siegel, das Gott der Beziehung zu dir aufdrückt. Manchmal höre ich, jetzt nicht in Bezug auf Mahdi gesprochen, sondern in ganz anderen Umständen Menschen, die sagen über jemanden, der Christ geworden ist, oh, da muss ich aber noch viel ändern, bis der getauft werden kann. Nein, vielleicht nachdem er getauft wurde. Wer glaubt, wird getauft. So die neutestamentliche Praxis. Du bist sein Kind. Er nimmt dich an mit deinen Zweifeln und Fragen, mit deiner Schwachheit und deinem Versagen. Das alles darf kein Hindernis sein, dir von Gott zusagen zu lassen, ich hab dich lieb und ich will, dass du in Gemeinschaft mit mir lebst. Der andere Sohn wollte arbeiten, so hatte er es gesagt. Er hatte nichts von der Barmherzigkeit des Vaters begriffen. Obwohl sein Denken, seine Gefühle in eine andere Richtung gingen, traute er sich nicht, dem Vater zu sagen, nee, ich will da nicht arbeiten. Er zeigt seine Vorstellung eines fordernden Vaters, der ihn nur akzeptiert, wenn er Leistung bringt. Aber so ist Gott doch gar nicht. Bei ihm dürfen wir unsere Schwachheit und Zweifel äußern. Bei ihm dürfen wir den Mund aufmachen und sagen, was wir nicht verstehen. Wer mir das nicht glaubt, den empfehle ich ein ganz hervorragendes Buch. Es heißt die Psalmen und befindet sich im älteren Teil der Bibel. Wenn man die mal liest, da findet man immer wieder Menschen, die sich wagen, Gott anzuklagen, die ihm sagen, warum sie etwas nicht verstehen, die ihre Zweifel und Klagen äußern. Und einer dieser Psalmen ist sogar einer, der nur von Verzweiflung spricht und keine Hoffnung ausdrückt. Lest dieses Buch einmal. Es hat nur 150 Kapitel, aber die sind, na gut, da ist eins, das ist extrem lang, aber die anderen sind alle ganz kurz. Dann weiß man, auch die Zweifler, auch die Fragenden, auch die Versager sind bei Gott herzlich willkommen. Ich sage nicht, dass du das alles bist. Ich lade nur andere auch ein, die sagen, oh, so weit bin ich doch noch gar nicht. Wer glaubt, ist bei Jesus willkommen. Gott ist ein liebevoller Vater, der mit seinem Kind zusammenarbeiten will. Er erlaubt es, Gedanken und Gefühle auszusprechen, auch wenn es ihm wehtut. Zu ihm dürfen wir kommen, wie wir sind. Er will, dass wir kommen. Er will uns in seine Arme schließen. Er will uns in der Taufe deutlich machen, du gehörst zu mir. Schön, Madi, dass du heute diesen Schritt gehst. Übrigens gibt's immer wieder Menschen, die mich fragen, wie sagt man denn zu dem? Also er schreibt sich Madi und in seiner Region des Irans spricht man das auch so aus. In anderen Regionen wird die gleiche Schreibweise mit Mehdi ausgesprochen. Beides ist theoretisch möglich, aber er kommt daher, wo man Madi sagt. Und so dürfen wir ihn auch ansprechen. Wir haben gemeinsam einen Taufvers für dich herausgesucht. Gestern hast du ihn mir dann bestätigt. Er steht im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 31. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen. Dieser Gott ist treu. Er geht mit. Wer sich von ihm einladen lässt, der darf dieses Versprechen Gottes auch für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und für dein Leben setzt Gott heute sein Siegel darauf. Amen.